So, Hare Krishna. Schön, dass ihr noch dabei seid. Wir möchten jetzt gerne die Philosophie des Krishna-Bewusstseins erläutern. Heute habe ich mir ein Thema gesucht, von dem ich glaube, dass es von Interesse ist für jemanden, der sich mit dem spirituellen Leben direkt befasst, das heißt mit der Hoffnung, eine spirituelle Erfahrung darin zu machen. Spirituelles Leben kann eigentlich nicht ausreichend mit Worten beschrieben werden, denn Worte beziehen sich auf Dinge, die in unserem Erfahrungskreis liegen. Wir können nur mit Worten das ausdrücken, was wir durch unsere Sinne wahrgenommen haben. Da aber Krishna, die spirituelle Welt, der Mantra jenseits dieser Sinneswahrnehmung liegt, ist es eigentlich nur möglich für jemanden spirituelle Erfahrung zu machen, der die Straße der Sinne bis zum Ende geht, also weiter geht als die Sinneswahrnehmung, um eben dann mit dem geläuterten Geist weiter Fortschritte zu machen. Ich möchte kurz euch sagen, dass nach der vedischen Philosophie diese materielle Welt mit ihren bombastischen Universen, mit dem Planetensystem da drin, mit den einzelnen Planeten und Kontinenten, Frieden und Krieg, politischen Umwälzungen, das Neuziehen von Grenzen, unbedeutend ist. Denn die gesamte materielle Manifestation bildet sich nur wie eine Wolke am Himmel des spirituellen Daseins. Wir sind hier also in einem kleinen Winkel der Schöpfung. Und unsere Erfahrungen hier auf diesem Planeten Erde sind lediglich Erfahrungen eines sehr begrenzten Bereiches. Selbst innerhalb dieses einen Universums, in dem wir uns befinden. Nach den vedischen Schriften gibt es so viele Universen ungefähr, das ist jetzt ein bildhafter Vergleich, wie es Senfsamenkörner gibt in einem riesen Sack voller Senfkörner. Diejenigen von euch, die kochen, wissen, dass diese Senfkörner gerade wohl so groß sind. Wie viel man in einen Senfsamen-Sack oder in einen Sack mit Senfsamenkörner reinbringt, ist da schwierig für uns zu vollziehen. Ohne Zählmaschine sind sehr, sehr viele. Doch wenn man den Sack als solchen betrachtet, so nimmt der Sack nur einen kleinen Teil unserer Wirklichkeit wahr. Der Sack ist sehr begrenzt. I'm just thinking while I'm speaking. Oh, eine Minute bitte, wir haben Englisch sprechende Gäste. Do you all speak English? Yes? Ja, Sie verstehen auf Deutsch. Setzen Sie sich doch ein bisschen gemütlich hin. Ja. So. Gut, ich dachte, Sie brauchen eine Übersetzung vom Deutschen ins Englische. Nun, das, was unsere materielle Wirklichkeit für so wichtig, oder sollen wir lieber sagen, für so beeindruckend macht, Dankeschön, ist unser Geist. Mit unserem Geist, das heißt unserem Denken, sind wir an diese Welt verhaftet und denken, sie sei das Ein und Alles, obwohl sie nicht sehr bedeutsam ist. Das Ziel eines jeden Yoga-Pfades besteht darin, den Geist, der so lange absorbiert ist, in den scheinbar wichtigen Dingen des materiellen Lebens zu nehmen und auszurichten. Das heißt, dass nur wenige diesen Yoga-Pfad gehen werden, denn die meisten werden verhaftet sein in ihre kleinkrämerische Wirklichkeit. Von vielen Tausenden, so sagt Krishna in der Bhagavad Gita, bemüht sich nur einer um die Vollkommenheit. Und von denjenigen, die Vollkommenheit erlangt haben, kennt nur vielleicht einer mich oder kaum einer mich in Wahrheit. Die meisten Menschen befinden sich unter der Kontrolle ihres Denkens, indem sie fälschlich diese materielle Wirklichkeit für das Ein und für das Alles halten. Und nun muss ich nochmal unterbrechen. Tut mir leid, wir haben einen etwas zögernden Anfang. I notice, Ravi, you don't speak German. Are there others of you who do not follow the German language? Jeder spricht Deutsch? Auch keine Antwort, aber ich nehme es dann an. So, wer kann jetzt vom Deutschen ins Englische übersetzen für Ravi? Guck gerade mal. Antaranga, kannst du so ungefähr schwierig. Ravi, why don't you go and find someone outside who is your translator for this lecture? Yes? Just ask someone for, say we need a translator. Gut. So, in der Bhagavad Gita heißt es, dass jemand, der in der Lage ist, seinen Geist zu bezwingen, den Geist zum größten Freund gemacht hat. Jemand jedoch, dem es nicht gelingt, den Geist zu beherrschen, für den ist der gleiche Geist der größte Feind. Die Gedanken gehen sehr schnell. Und Arjuna sagt, Krishna in der Bhagavad Gita, dass es ihm sehr schwierig erscheint, den Geist, der mit materiellen Dingen beschäftigt ist, zu richten und zu konzentrieren. Er sagt, das ist schwieriger, als den Wind zu kontrollieren. Jemand jedoch, der sich auf dem Wege des spirituellen Lebens befindet, ist bemüht, diesen gleichen Geist unter die Kontrolle zu bringen, um ihn zu seinem besten Freund zu machen. Ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen aus dem Srimad Bhagavatam, aus der hervorgeht, wie Leid im materiellen Dasein eigentlich nur aus dem Geist, aus dem Denken hervorkommt. Es ist die Geschichte von einem Brahmana aus Avantipura, der hier einfach der Avanti-Brahmana genannt wird. Und dieser Brahmana war sehr, wie soll ich mich ausdrücken, wohlhabend gewesen, aber sehr geizig und sehr zornig. Er war grausam, wenn es darum ging, seine geschäftlichen Interessen durchzusetzen, bis er durch einen Wink des Schicksals seines ganzen Reichtums beraubt wurde. Er wurde sehr arm und beschloss daraufhin, aufgrund seines Scheiterns, den Lebensweg der Entsagung zu gehen. Ein Weg, der von den Weisen seit unvordenklicher Zeit gegangen wird. Er kehrte sein Zuhause, seinen Familienangehörigen den Rücken, nur mit zwei Tüchern, die er sein Eigentum nannte, machte er sich auf eine Wanderschaft, die ihn zu den heiligen Orten führen sollte. Die Leute jedoch, denen er begegnete, kannten ihn und dachten, er hätte diese Entsagung nur deswegen angenommen, weil er nicht so recht klarkommen kam mit dem materiellen Leben. Sie waren sehr grausam zu ihm und zahlten ihm all das heim, was er anderen angetan hatte. Um euch ein Beispiel zu geben, wenn er bettelnd von Person zu Person ging, dann raubte ihm jemand seine Bettelschüssel weg und gab sie ihm einfach nicht wieder. Manchmal kam es vor, dass Leute die Zigarette an seinen kahlgeschorenen Kopf ausdrückten. Mir übrigens auch schon widerfahren im Leben. Eine gute Übung, um demütig zu werden. Und Ein anderes Mal kam es vor, dass er gerade sich Nahrungsmittel zusammengebettelt hatte und im Begriff war zu essen. Er war da hungrig über seine Mahlzeit gekauert, dass plötzlich jemand von oben auf diese Nahrung urinierte, sodass er nicht die Nahrung mehr essen konnte. Er war sehr hungrig. So der Avanti Brahmana, der so viel Leid erfuhr in seinem Dasein, ein Schicksalsschlag nach dem anderen, eine Beleidigung nach dem anderen, eine Grausamkeit nach dem anderen, hatte jedoch spirituellen Fortschritt gemacht. Und er hatte eine bestimmte Verwirklichung, die er in Versen ausdrückte. Er sagte, er fing an, ein Lied zu singen, in dem er Folgendes ausdrückte: Diese Menschen, die mir so viel Unrecht antun, sind nicht die Ursache meines Glücks oder meines Leids. Noch sind es die Halbgötter, noch ist es mein eigener Körper, noch die Planeten, also astrologische Einflüsse, noch mein Karma, noch ist es die Zeit. Der Geist allein ist es, der die Ursache bildet für Glück und Leid und der für die Rotierung im materiellen Leben sorgt. Alle Sinne sind seit unvordenklichen Zeiten unter der Kontrolle dieses Geistes und der Geist wird niemals von irgendwas anderes kontrolliert. Er ist stärker als das Stärkste und seine gottähnliche Kraft ist furchteinregend. Jemand, der den Geist unter Kontrolle bringen kann, wird der Meister all seiner Sinne. Wer jedoch nicht diesen unbezwingbaren Feind besiegt, den Geist, dessen Dränge manchmal untolerierbar sind und der das Herzen quält, solch ein Mensch bleibt verwehrt und streitet sich nutzlos mit anderen. Das ist die Schlussfolgerung von Weisen. So, der Avanti Brahmana drückt hier also aus, dass es an und für sich Leid nur im Geiste gibt. Stellt euch bitte mal folgende Situation vor. Ihr werdet krank. Wenn ihr jetzt zahlreiche Pläne habt, dass ihr morgen noch nach euren Urlaubsort erreichen müsst oder morgen meinetwegen ein Wettlauf gegen euren Freund bestehen muss, dann wird euch diese Krankheit völlig aus der Bahn reißen. Wenn ihr jedoch mit dem Geist diese Krankheit akzeptiert, werdet ihr vielleicht spirituelle Erkenntnisse machen, indem ihr erkennt, dass das materielle Dasein ein Ort ist, wo man mit Sicherheit krank wird und dass es deswegen an der Zeit ist, euer materielles Dasein zum Ende zu bringen. Ihr könnt also, oder ich möchte ein anderes Beispiel geben. Stellt euch vor, jemand gibt euch ein Glas, was halb voll ist mit Wasser. Die eine Reaktion wäre zu sagen, ach, wie schade, das Glas ist nur halb voll mit Wasser. Wie leidvoll. Wie entsetzlich. Was bedeutete das, dass mir jemand ein Glas mit halbvollem Wasser hingestellt hat? Oder ihr könntet im Geist eine andere Einstellung dazu nehmen und sagen, wie schön, ich habe ein Glas, wo noch die Hälfte Wasser ist. Oder wir sehen es manchmal, Leute kommen in eine Versammlung wie diese hier und setzen sich das erste Mal in einen Hare Krishna Tempel. Manche von diesen Leuten sind sehr gestört. Oh, es gibt keine Sitzkissen. Und da ist ein Punk mit hochstehenden Haaren. Neben solch einen setze ich mich niemals. Oder sie mögen anders reagieren. Es ist zu heiß hier und zu viele Leute auf einmal und Leute, die ich nicht kenne. Jemand anderes jedoch mag sich hier hinsetzen und sagen, wie wunderbar, es gibt hier spirituelle Musik, Leute sind da, die sich auf dem spirituellen Weg schon seit längerer Zeit befinden. Und so wird die gleiche Situation jedoch mit einer anderen Geisteseinstellung einmal zur Ursache von Leid, ein anderes Mal jedoch die Ursache für Erkenntnis und spirituelle Vertiefung. Unser Avanti Brahmana drückte das aus. Selbst angesichts seiner Widersacher, die ihn quälten und in Sorge brachten, erkannte er, dass an und für sich der Geist allein die Ursache für Glück und für Leid war. Für ihn, der seinen Geist kontrolliert hatte und nicht mehr unter dem Einfluss des falschen Ego stand, wo er sich als etwas Bedeutendes hinstellen wollte, wurde sogar die Situation, als ihm jemand seine Bettelschüssel vortritt, zu einer Situation, in der er spirituelle Erkenntnis machen konnte. Die meisten Menschen heutzutage befinden sich unter den schwankenden Einflüssen ihres Geistes. Mal sind sie sehr glücklich, ein anderes Mal sind sie sehr leiden sie. Ein gutes Beispiel hierfür sind Kleinkinder. Kleinkinder können von einer Sekunde auf die nächste fürchterlich anfangen zu schreien. Ich wüsste jetzt zum Beispiel, was ich tun müsste, um den kleinen Burschen auf die Palme zu bringen. Kann ich aber nicht machen. Man muss einen bestimmten Laut machen, dann kriegen die Kinder nicht aushalten, dann kriegen sie Angst. Und es ist an und für sich nichts Großes geschehen, aber der Geist des Kleinkindes, der ja nicht unter der Kontrolle von, wenn ich zum Beispiel nach intelligenten, sagen wir mal nach Leitsätzen der Intelligenz funktioniert, kann dann leicht außer Rand und Band gebracht werden. Dann bringt der Vater dem kleinen Kind als nächstes, kneift ihn in die Nase und sagt, und plötzlich strahlt der Kleine wieder. Ein Kind ist ein gutes Beispiel für jemand, der sich völlig unter der Kontrolle seines Geistes befindet. Denn solch ein Mensch wird im Sanskrit als Dhanadharana bezeichnet. Jemand, dessen Geist die äußeren Einflüsse aufnimmt und somit seinen Gemütszustand plötzlich und jählings verändert. Das Beispiel ist Wasser. Wenn Wasser in eine kalte Situation kommt, das heißt in einem Winter, dann friert es unter dem Einfluss der Atmosphäre. Und das gleiche Eis jetzt wieder mit Hitze einer heißen Atmosphäre in Kontakt kommt, dann wird das gleiche Wasser wieder unter diesen anderen Einfluss flüssig werden. So wird auch der Mensch, der seinen Geist nicht unter Kontrolle hat, sondern beeinflusst wird von seinen äußeren Umständen, ständig wanken in dem, was er für wichtig hält, in seiner Freude und in seinem Leid. Nun, im spirituellen Leben ist ein Durchbruch erreicht, wenn man realisiert, dass man nicht identisch ist mit dem Geist, sondern dass dieses Denken, Fühlen und Wollen lediglich mein eigenes Selbst bedeckt. Die Schriften erklären uns das sehr deutlich. Sie sagen, die Seele oder wir selber sind zum einen bedeckt durch einen grobstofflichen Körper, der aus den groben Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther besteht. Zum anderen aber ist die Seele bedeckt durch einen feinstofflichen Körper, der aus Geist, Intelligenz und Ahankara oder dem falschen Ego besteht. Genauso wie die Seele nur diesen Körper einsetzt für Transportzwecke, so setzt auch die Seele die Gedanken ein für Gedankenzwecke. Sie ist aber nicht identisch mit dem Körper und dem Geist. Ihr könnt es manchmal anhand eines einfachen Versuches unternehmen. Wenn ihr euch hinsetzt und versucht an nichts zu denken, gerade dann werdet ihr sehen, wie Gedanken plötzlich euren Geist bevölkern und kommen und gehen, ähnlich so wie Autos auf einem Parkplatz kommen und gehen. ihr seid selber nicht identisch mit diesen Autos, die kommen und gehen. Sie sind etwas, was äußerlich von euch existiert, was euch besucht und was euch wieder verlässt. Was ist zahlreicher als Gras? Fragt Yamaraj Yudhishthira. Und Yudhishthira antwortet: die Gedanken. So, dieser Geist, dieser feinstoffliche Apparatus hat drei Funktionen. Einmal das Denken, nachdem wir etwas überdacht haben, entwickeln wir ein Gefühl dazu und fühlen uns sehr stark in eine Situation hinein, werden emotional daran beteiligt und entwickeln dann schließlich einen Schluss, eine Reaktion, einen Wunsch oder das Wollen. Denken, Fühlen und Wollen sind die drei Funktionen dieses feinstofflichen Geistes, des Gedanken. Und wie ich schon am Anfang sagte, ist in der materiellen Welt dieses Denken, Fühlen und Wollen sehr oft die Ursache für Fehler, für Depression, für Wünsche, denen wir nachsetzen, als wären es wichtig zu erreichende Dinge. Der Mensch wird gebunden durch sein Denken und Fühlen und auf sein Wollen an diese Welt. Stellt euch mal vor, wir alle würden aufstehen, ohne von dieser Vorlesung, ohne unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Wünsche und Aktionen zu haben. Jeder von uns würde ganz andere Tätigkeiten aufnehmen, um aufs Neue Denken, Fühlen und Wollen, was uns spezifisch ist, zu entwickeln. Manche von euren Gedanken, euren Gefühlen und euren Wünschen sind eure goldenen Käfige, in denen ihr eingesperrt bleibt, ohne jemals das Licht der Freiheit zu erfahren. Die alle sind gebunden, muss man sich mal vorstellen. So, im spirituellen Leben lernen wir einen Vorgang, durch den wir das Denken, Fühlen und Wollen mit neuen Inhalten formen können. Für jemanden, der erkennt, dass er Zeit seines Lebens ein Sklave seines Geistes gewesen ist, gibt es verschiedene Tipps, die man geben kann. Das heißt, jeden Morgen, wenn ein Mensch des spirituellen Fortschritt machen will, aufsteht, tut er als erstes seinen Geist, sein Denken und Fühlen aufs Neue wieder ausrichten. Jeden Morgen macht er die Besenstiel-Methode. Das ist etwas, was sich unter den Mönchen so entwickelt hat. Die Besenstiel-Methode bedeutet, dass man den Geist dazu bringt, dahin das zu denken, was man will. Ich habe vor einiger Zeit ein Gedicht geschrieben in diesem Zusammenhang. Wenn du wirklich so stark bist, wie du behauptest, dann sage dein Geist, woran du in den nächsten 5 Minuten denken willst. Fertig. So. Als nächstes muss man den Geist mit spirituellen Eindrücken kultivieren. Ihr merkt es, wenn ihr einen Tag gehabt habt, einen langen Tag im weltlichen Dasein, wie sehr euer Geist gestört und wie sehr aufgewühlt ist, wie ihr denkt an Personen, die an euren Augen vorbeigezogen sind, euch einmal gelobt haben, das andere Mal beschimpft. Der Geist muss deswegen jeden Morgen aufs Neue gestärkt werden, sodass er die Eindrücke, die während des Tages kommen, die Eindrücke aus der materiellen Energie, der materiellen Natur, mit einer großen Kraft, wie soll ich mich ausdrücken, ertragen kann. Das Beispiel, was gegeben wird, ist von einem Tonkrug. Wenn ein Tonkrug neu geformt ist, aber nicht gebrannt wurde, so kann sich seine Form sehr schnell wieder verändern durch äußere Umstände. Was passiert ist, entweder es wird feucht und der Sack zu Sand, oder jemand tut seinen Daumen da rein und da ist plötzlich ein Loch drin im Tonkuch. Oder, I don't know, der Wind kommt vorbei und er springt auf, wenn der Wind heiß ist. Vieles kann geschehen. Das kann auch geschehen mit einem Geist, der nicht durch spirituelles Leben geformt oder, sagen wir mal, gestärkt ist. Wenn man einen Tonkrug hat, muss man ihn ins Feuer stellen, in einen Ofen, wo der Tonkrug sehr, sehr hart wird, sehr substanziell, viel Substanz bekommt, ganz einfach. Wenn man einen Tonkrug nicht brennt, kann er sehr leicht kaputt gehen und entzwei gehen. So muss man jeden Morgen aufs Neue diesen Geist, der sich entschlossen hat, den Pfad des spirituellen Lebens zu gehen, brennen durch ein striktes spirituelles Programm, das es uns ermöglicht, Substanz zu kriegen und eben nicht mehr so leicht zu zerspringen und sich zu verändern während des Tages. Während man jedoch den Pfad des spirituellen Lebens geht, darf man seinen Geist auch nicht zu sehr an die Kandare nehmen. Man darf ihn letztendlich nicht ein ganzes Leben oder nur ein halbes Leben oder ein paar Jahre einfach nur immer zwingen zu irgendetwas. Entferne dich vom materiellen Leben und richte dich aufs spirituelle Leben. Das wird nicht funktionieren. Im buddhistischen Pfad haben die Mönche ebenfalls erkannt, dass es der Geist allein ist, der Glück und Leid in unserem Leben verursacht und dass der konzentrierte Geist der größte Freund wird. Sie versuchen, den Geist deswegen frei zu machen von allen materiellen Eindrücken, von Lust, von Gier, von Zorn, von Illusion und so weiter und so fort, indem sie ihn leer machen, an gar nichts mehr denken. Doch in einer Atmosphäre, wie sie diese materielle Welt bietet, werden immer wieder aufs Neue Einflüsse in diesen Geist hineingehen. Probiert es mal. Setzt euch in einen Park, versucht an nichts zu denken. Entweder ihr werdet über das nachdenken, was sich vor euch abspielt, die Clochards und die Striptease, Männer und Frauen, die in der Sonne liegen. Oder ihr werdet denken an Erfahrungen, die ihr früher gemacht habt. Es ist nicht möglich, den Geist einfach nur zu leeren. Denn in der Atmosphäre der materiellen Energie oder materiellen Welt wird sich dieser Geist immer wieder aufs Neue anfüllen. Der Pfad des Krishna-Bewusstseins ist nicht ein so unpraktischer Pfad, wo wir glauben, den Geist einfach leer zu machen zu können. Wir versuchen ihn stattdessen zu füllen. Das Beispiel des Glases ist hilfreich. Wenn ihr ein Glas habt, ein leeres Glas in einer Atmosphäre, die tintig ist, ich möchte das jetzt mal so nennen, die materielle Welt, eine Tintenatmosphäre, wird sich das Glas immer wieder aufs Neue anfüllen, ganz gleich wie oft ihr es ausleert. Wenn ihr jedoch in das gleiche Glas einen ständigen Strom von Milch laufen lässt, wird diese Milch die Tinte herausspülen aus dem Glas und das Glas wird voll werden mit Milch, sodass Tinte von außen einfach keinen Platz mehr hat. So wird also der Mensch im spirituellen Leben des Krishna-Bewusstseins nicht fruchtlos versuchen, einfach allem zu entsagen, nichts mehr zu tun, nichts mehr zu denken, um Ruhe zu haben. Er weiß, das ist nicht möglich. Sondern wird den Pfad der positiven Beschäftigung des Geistes gehen, wodurch sein Geist erfüllt ist mit spirituellen Inhalten. Krishna, den Mantra, Hare Krishna Mantra, verschiedenen Plänen, wie das spirituelle Leben verbreitet werden kann, nicht nur in seinem eigenen Leben, sondern in dem Leben von anderen. So, wir sprachen davon, wie es natürlich sein muss, dieser Weg, wie man den Geist nicht immer an die Kandare nehmen kann. Krishna spricht wohl in der Bhagavad Gita davon, wie wichtig es ist, den Geist an die Kandare zu nehmen. Er sagt, wohin auch immer der Geist wandert aufgrund seiner unsteten Natur, man muss ihn zurückholen. Doch wenn man sein ganzes Leben immer nur Zurückziehung oder Pratyahara, so heißt es in Sanskrit, praktiziert, wird man nicht erfüllt sein. Das wird einem nichts nützen. So kann man nicht leben. Leben ist nicht Negation. Deswegen muss der Transzendentalist, wenn er manchmal merkt, dass sein spirituelles Leben und die Regeln und Prinzipien, die er sich gesetzt haben, ein bisschen hart für ihn werden, seinen Geist ein bisschen Freiraum lassen. Das Beispiel vom Bhagavatam ist hier sehr hilfreich. Wenn ihr ein Pferd habt, was ihr zureiten wollt, könnt ihr es nicht von morgens bis abends mit Zügeln an den Hals ziehen. Dann werdet ihr den Willen des Pferdes brechen, sodass er ein Lama-Gaul wird. Das ist, was wir bei solchen sehen, die mit großer Härte und Strecktheit und Verbissenheit ihr sogenanntes spirituelles Leben führen. Die wären letztendlich nicht in der Lage, das aufrechtzuerhalten und ein lahmer Mensch im spirituellen Leben, ohne diese Dynamik. Deswegen werdet ihr sehen, im spirituellen Leben gibt es Möglichkeiten, wie wir den Geist Freiraum lassen können. Wenn ihr beispielsweise einmal unsere Konzerte besucht, die wir im Ausland und jetzt bald auch im Inland machen werden, werdet ihr sehen, wie das Chanten da mit großem Enthusiasmus, mit Ekstase ausgeführt wird. Man kann so richtig tanzen. Wenn ihr Samstagabend einmal hierher kommt, werdet ihr den ganzen Tempel für mehrere Stunden in einem Tanz, in einem Chant, also Sing- und Tanzfestival erleben, wie ihr es nicht in der materiellen Welt gesehen habt bis jetzt. Ihr werdet sehen, wie die Devotis also dynamisch ihr spirituelles Leben ausführen. Ein Devotee im Krishna-Bewusstsein ist auch sehr kreativ. Er lernt es zu kochen, ein Musikinstrument zu spielen, zu tippen, Briefe, Artikel zu schreiben, eine spirituelle Revolution voranzutreiben. Aber all das, was er tut mit einem Geist, den er frei zur Kreativität einlädt, befindet sich selbstverständlich im Rahmen des spirituellen Lebens, sodass dieser Geist nicht wieder sein Feind wird und plötzlich irgendwelche ungebührlichen und schädlichen Anhaftungen an diese Welt der Illusionen, Plural, entwickelt. Ein anderer Tipp für jemanden, der seinen Geist kontrollieren möchte, ist also nicht nur seine Tätigkeit manchmal zu wechseln. Wir haben zum Beispiel auch verschiedene Tempel, und wenn ein Devotee in einem Tempel mal sozusagen das Gefühl hat, er hat dort alles gelernt, was es dort zu lernen gibt, so kann er weitergehen in ein anderes Projekt, ein Farmprojekt, er kann Literatur verteilen, er kann auf spirituelle Programme mitgehen, er kann Puppenshows entwickeln, das wollen wir jetzt auch machen, und Theater und so weiter. Anyways, ein weiterer Tipp ist, dass man etwas praktiziert, was im materiellen Leben wie ein Dinosaurier ist. Gibt es nicht mehr. Dass man seine Aufmerksamkeit trainiert, mit der man von Moment zu Moment geht und versucht, in jedem Moment da zu sein, mit der völligen Konzentration. Im spirituellen Leben besteht hierzu ein guter Anlass. Im spirituellen Leben kann man die Aufmerksamkeit praktizieren, weil der Geist erfüllt ist mit vielen Dingen, auf die es sich lohnt, aufmerksam zu werden, für die es sich lohnt, Tätigkeiten aufzugeben, um andere anzunehmen. Das ist sehr schwierig, das in Deutsch auszudrücken, ich will es mal in Englisch versuchen. This moment for moment attention, diese Aufmerksamkeit, die von Moment zu Moment, Augenblick zu Augenblick geht, ist etwas, was einen Menschen im spirituellen Leben auszeichnet. erlaubt es also nicht, dass dein Geist so wegläuft. Ich möchte jetzt zum Ende kommen und euch auf einen interessanten Vergleich aus der Katha Upanishad aufmerksam machen, der euch ganz klar euren biophysische, psychophysische Existenz erklärt. Was ist das? Der Körper und der Geist. Dieser Körper ist wie ein stark gebauter Wagen. Zeit sind die Räder, die den Wagen tragen. Die Sinne sind wie starke Pferde, die den Wagen irgendwo hinziehen. Das heißt, der Wagenlenker, ist nicht der Wagenführer, ist die Intelligenz, und das, womit er Pferde zügelt, ist der Geist. Und in dieser Kutsche des Körpers und des Geistes befindet ihr euch alle, die ewige spirituelle Seele. Wenn jetzt die Pferde unkontrolliert werden, das heißt nicht mehr der Intelligenz und nicht mehr dem Geiste folgen, so ziehen sie diese Kutsche in einen Abgrund. Aber wenn die starken Pferde kontrolliert werden durch die Intelligenz und den Geist, davon möchte ich jetzt sprechen. Ich möchte euch euren Geist als einen Freund jetzt mal vorstellen. Ich habe jetzt bisher nur, wie ihr die Dinge beschrieben, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Wenn es euch gelingt, diese starken Pferde, den Körper, der auf den Rädern der Zeit durchs Leben läuft, zu dirigieren, indem ihr von Moment zu Moment aufmerksam seid, bringt es eine ungeheure Freude, selbst das materielle Leben zu führen. Man macht einen Fortschritt. Die Sinne, vor denen braucht man sich nicht mehr zu fürchten, dass sie einen völlig verstricken und dazu bringen, irgendwie ein sklavenhaftes materielles Dasein zu führen. Nein, man jagt förmlich von einem spirituellen Erlebnis zum nächsten. Wir sehen das bei unseren jungen Devotis. Vielleicht habt ihr mal die jungen Hare Krishna Devotis gesehen, die also nicht so alte Herren sind wie ich, die noch die ganze Energie ihres juvenilen Körpers haben und ihres Geistes. Die haben diese leuchtenden Augen und diese unglaubliche Willenskraft. Und man sieht richtig, wie sie das Leben genießen, wie sie vorangehen in ihrem Leben. Nicht daran, weil sie mit ihren Pferden an Lust und an Gier und an Neid, diesen psychischen Krankheiten des 20th Century Man, des Menschen aus dem 20. Jahrhundert, einfach vorbeigehen. Deswegen gibt es immer ein Lied, was wir öfter singen, wo diese Sache auch Willigkeit Gottes. So, wenn ihr eine Fähigkeit tun wollt, mit dem es möglich ist, mit dem es euch möglich wird, den Geist zu richten und somit die Hindernisse auf dem Pfad eures spirituellen Lebens oder überhaupt eures Lebens zu überwinden, dann lernt eine Sache. Sammelt euch und tut den Geist in den ambrosischen Nektar der spirituellen Klangschwingung tauchen, die durch das Chanten der heiligen Namen Krishnas erzeugt wird.